Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke. Hallo Susanne, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Ja, hallo liebe Petra, dir auch und allen, die uns hören, ein frohes neues 2026. Wir starten in ein weiteres Podcast-Jahr.
Mit vielen, vielen spannenden Frauen, die noch auf euch warten.
Genau, und wir haben im Dezember tatsächlich nochmal eine Folge aus dem Archiv geholt und da habe ich festgestellt, das ist wirklich schon 5 Jahre her gewesen, Dezember 20, dass wir die aufgenommen haben, die Maria von Nazareth. Vielleicht habt ihr es ja mitgekriegt und noch ein zweites Mal gehört. Ganz ehrlich, ich habe selber die Folge noch ein zweites Mal oder ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe. Ich habe sie mir noch mal angehört und habe gedacht, ach, guck mal an, was da alles drin steckt an Informationen, ja. Weil es ist ja nur auch 5 Jahre her, dass man die Bücher gelesen hat.
Ja, passenderweise hatten wir da im Intro, glaube ich, gesprochen über die Pfarrerstöchter, über den Podcast von der Zeit. Die sind jetzt gerade fertig geworden. Nach 5 oder 6 Jahren haben sie jetzt die ganze Bibel besprochen und sind jetzt zu Ende.
Ja, siehst du mal, die haben die ganze Bibel gesprochen und wir sind immer noch nicht fertig.
Nee, so schnell werden wir auch nicht fertig. Und ich hoffe, ihr bleibt auch so lange noch bei uns, solange wir diesen Podcast noch machen.
Ja, das wär schön, ja. Ja, aber dass wir es noch machen, das liegt ja auch daran, dass eher immer mehr zuhören, ne? Und das ist ja auch toll.
Und uns schöne Vorschläge schicken, die wir alle in unsere Liste aufnehmen.
Genau. Leider schaffen wir es nicht alle immer und sofort umzusetzen. Aber apropos Vorschläge, dann komme ich doch gleich mal zu unserer heutigen Protagonistin, Rose Vallon. Und diese Idee, die kam tatsächlich, es war jetzt kein direkter Vorschlag, es ist aber ein ganz toller Newsletter, den ich dann hier gerne erwähnen möchte. Das ist Zeitsprung, heißt der Newsletter von Leo Dielmann. Kann man abonnieren?
Haben wir auch schon mal empfohlen.
Genau, haben wir schon mal empfohlen. Aber der hat im Mai 25 eben über Rose Vallon geschrieben. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja mal spannend, so eine französische Kunsthistorikerin, die im Zweiten Weltkrieg ganz viele Kunstwerke gerettet hat oder direkt nach dem Zweiten Weltkrieg dann dafür gesorgt hat, dass die wiederbeschafft wurden, also Nazi-Raubgut, das dann wiederbeschafft wurde. Und das ist so eine richtige, ja, Spionagegeschichte auch, aber es ist eben auch die Geschichte einer sehr mutigen Frau. Und Rose Vallon erlebt im Moment sowieso, glaube ich, so ein kleines Revival. Und da habe ich gedacht, das ist ein tolles Thema für einen Podcast, um das mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Ja, Rose Vallon, sie stammte aus einfachen Verhältnissen. Denn sie war die Tochter eines Hufschmieds und einer Hausfrau. Und geboren ist sie in einem kleinen Dorf namens Saint-Étienne-de-Saint-Jouarre als Rosa Antonia, später dann Rose. Und zwar am 1. November 1898. Also wir sind gerade noch so am Ende des 19. Jahrhunderts bei ihrem Geburtstermin. Das Dorf liegt im Südosten Frankreichs, im Département Isère zwischen Lyon und Grenoble. Also das ist quasi so auf Sichtweite der Alpen, aber noch nicht in den Alpen. Sie geht dann im nahegelegenen La Côte-Saint-André zur Schule und es stellt sich schnell raus, dass sie eine hervorragende Schülerin ist. Mit 16 Jahren, das ist kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, gewinnt sie dann auch den ersten Platz für ein Stipendium bei einer Abschlussprüfung und kann die höhere Schule besuchen im Grenoble. Das ist nicht super weit, aber für damalige Verhältnisse doch so weit, dass ich sehr stark annehme, dass sie da auf keinen Fall mehr pendeln konnte. Das sind 40 Kilometer. Und danach besucht sie ein Lehrerinnenseminar. Sie liebte schon immer Zeichnen, Aquarellieren und Malen Und dann ist es also nur konsequent, dass sie nach dem Besuch des Lehrerinnenseminars sich für ein Kunststudium entscheidet. Also sie will Kunstlehrerin werden. Und dafür geht sie nach Lyon, an die École Nationale des Beaux-Arts. Das ist auch eine sehr gute Hochschule. Aber der Lehrerinnenberuf, der liegt ihr dann eben doch nicht. Sie will lieber weiter studieren und geht nach Paris und setzt dann dort ihr Zeichenstudium an der Kunsthochschule fort. 1922 ist das und da ist sie 24 Jahre alt, als sie dort ankommt. Bis dahin hat sie also die meiste Zeit mit Lernen verbracht und hat eben zwischendurch auch schon unterrichtet. Ja, also sie ist 1922 in Paris. Was, also quasi kommt vom Land in diese Stadt, in der, das sind diese, ja, Année voll, kann man sagen, ja. Oder auf Englisch die Roaring Twenties, wo sie dort ankommt. Die Kultur, das Nachtleben, die Mode, also alles in Paris zu dieser Zeit hat eine weltweite Bedeutung. Und das soziale Leben, das spielt sich in legendären Cafés ab. Also Treffpunkte für Intellektuelle, Dichter, Künstler. Aber auch der Jazz entwickelt sich zu der Zeit. Und dann ist Paris aber eben auch ein Magnet für bildende Künstler. Also die Namen zum Beispiel, kennt man alle, Pablo Picasso, Marc Chagall, Amadeo Modigliani, Piet Mondrian. Das ist die sogenannte Pariser Schule.
Also ich würde da dann auch ganz gerne hinziehen um die Zeit, bitte.
Ja, ist doch, oder? Oder? Und dann Jean Cocteau, André Breton, Paul Éluard, Max Ernst, Jean Miró, das sind die Surrealisten, also in der Literatur und in der Kunst. Das ist auch diese Zeit, das passiert dort alles parallel in den 20ern. Und in der klassischen Musik sind es Komponisten wie Erik Satie und Maurice Ravel.
Sehr, sehr viele Männernamen.
Sehr viele Männernamen, das stimmt, ja. Ja, in der Mode muss man Coco Chanel erwähnen, die war natürlich ganz wichtig. Und also in dieses Paris kommt also die junge Rose und ist eher schüchtern. Aber sie ist begeistert vom Surrealismus, also dass sie fühlt sich angezogen von dem, was eigentlich all das ablehnt, was sie vorher gelernt hat. Also eine gewisse Moral oder auch ein gewisser Perfektionismus, wenn sie sich bemüht hat, eine Blume zu malen oder eine Hand oder eine klassische Pose. Auf einmal wird zersplittert alles, Formen, Farben, Proportionen. Und dieser Avantgarde-Geist, der prägt sie sehr. Der dringt also in ihr Unterbewusstsein und hilft ihr, sich von diesen Konventionen, mit denen sie aufgewachsen ist und auch dem, was sie an der Kunsthochschule gelernt hat, sich davon zu lösen. Und die Rose Vallon erkennt in der Zeit auch, dass sie sich nicht zu Männern oder vielleicht, ja, steht sie mehr dazu, dass sie sich nicht zu Männern, sondern zu Frauen hingezogen fühlt. Nach Hause schreibt sie dann unschuldig klingende Briefe an ihre Mutter vor allem, mit der sie also einen engeren Kontakt hat. Allerdings muss man auch sagen, dass die Mutter, die sozusagen nur Hausfrau war, ihre Tochter immer eher zum Studium als zur Heirat gedrängt hat. Ja, also sie bleibt eine super fleißige Schülerin, das, was sie immer gewesen ist. Und mit 26, also 2 Jahre später, immatrikuliert sie sich zusätzlich zur Kunsthochschule noch an der École du Louvre und später am Institut für Kunst und Archäologie an der Universität von Paris. Also diese Ausbildung, die sie macht, ist extrem umfassend. Und dann verfasst sie eine Dissertation über die Entwicklung der Bewegung in der Kunst bis Giotto. Und am Ende schließt sie ihr Studium mit einer langen Reihe von Auszeichnungen ab. Also eine wahnsinnig hochgebildete Frau, die das mit großer Leidenschaft verfolgt hat. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, super, ich mache Karriere. Aber sie ist ja eine Frau. Also funktioniert das so nicht. Außerdem ist sie sehr zurückhaltend und sie kommt aus der Provinz. Und in Paris braucht man eigentlich Beziehungen, um weiterzukommen. Und das hat sie nicht. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gibt sie die ganze Zeit über schon Zeichenunterricht und sie schreibt Artikel, also zum Beispiel für Kunstzeitschriften oder für Zeitungen in ihrer Heimatregion. Damit hält sie sich irgendwie über Wasser. Und diese Einkünfte reichen für ein bescheidenes Leben in Paris und auch für ein paar Reisen nach Italien und nach England, weil sie also vieles eben auch in Museen und so in echt sehen will, worüber sie gelesen hat. Und dort vertieft sie ihre Kenntnisse. 1932, sie ist also jetzt 34 Jahre alt, bekommt sie eine ehrenamtliche Stelle als Assistentin, und zwar im Museum Jeu de Paume. Und du kannst ja Französisch, Petra. Du weißt, was das heißt, Jeu de Paume.
Paume ist die Handfläche, aber was jetzt ein Handflächenspiel ist, weiß ich nicht.
Ja, genau, Handflächenspiel. Das ist wohl ein Vorläufer des Tennis gewesen.
Ah.
Und das war sehr beliebt unter Adligen. Und das Gebäude, ich erkläre das deshalb, weil, man liest das immer, Jeu de Paume, was soll das eigentlich sein? Aber das wurde benannt nach diesem Spiel, und dann das spätere Museum, was daraus entstand, heißt eben auch nach diesem Spiel.
Ja. Und das in dem Gebäude wurde dieses Spiel gespielt?
Das ist sowas wie eine frühe Squash-Halle.
Aha.
Weil das wurde nicht im Freien gespielt, sondern drinnen mit den Wänden. Und das liegt in den Tuilerien. Auf der einen Seite ist der Louvre, dieses riesige Gebäude vom Louvre. Und dann, das ist ja so ein langgestreckter Park. Und am anderen Ende, da ist auf der einen Seite ist die Orangerie. Da sind diese Seerosenbilder von Monet untergebracht. Manche werden das vielleicht schon mal gesehen haben, wenn sie in Paris waren. Und genau gegenüber, also an der Schmalseite gegenüber, liegt dieses Museum Jeu de Paume. Also mitten in Paris, mitten in der Stadt.
Mhm.
Ja, dort arbeitet sie jetzt.
Ehrenamtlich.
Im selben Jahr, 1932, stirbt auch ihre Mutter. Und der Vater war bereits verstorben ein paar Jahre zuvor. Und sie macht eine kleine Erbschaft. Und das ermöglicht ihr dann auch, eine Wohnung zu kaufen. Und zwar in der Rue Navarin Nummer 4. Und die behält sie auch bis zu ihrem Lebensende. Ja, und in dieser Wohnung lebt sie dann später auch noch zusammen mit ihrer Lebensgefährtin. Aber da kommen wir dann noch dazu. Erstmal ist sie noch allein und erstmal ist sie noch eigentlich mit ihrer Arbeit verheiratet. Das Museum ist insofern besonders, weil dort eben recht aufregende Ausstellungen organisiert werden. Ich hatte ja gesagt, das ist also die zeitgenössische, also das Museum der zeitgenössischen künstlerischen Schulen des Auslands. Habe ich das gesagt? Wenn nicht, dann sage ich es jetzt. Also es war aus französischer Sicht, wurde die Kunst aus anderen Ländern ausgestellt, also alles, was nicht französisch war. Die neueste Avantgarde hat sich dort präsentiert. Und es macht ihr wohl große Freude, diese Ausstellung zu organisieren. Also sie trifft diese Künstler aus ganz Europa, sie lernt immer besser Englisch, sie lernt auch Deutsch, sie schreibt Texte für die Kataloge, sie entscheidet über die Hängung in der Ausstellung und bereitet insgesamt 15 Ausstellungen vor. Ja, während also die Rose da in diesem wunderschönen Museum, in diesem tollen Paris, diese Ausstellung organisiert, hetzen die Nationalsozialisten in Deutschland bereits in Propaganda-Ausstellungen gegen die moderne Kunst.
Mhm.
Also die Nazis verunglimpfen alle Formen von Kunst, die nicht ihren neuen akademischen Normen entsprechen. Ja, also
akademisch.
Das, was sie... So genannt, also die Anführungszeichen hat man jetzt nicht gesehen, ne? Also das, was sie unter Kunst verstehen. Also für den Propagandaminister Goebbels ist moderne Kunst entartete Kunst. Und im Nazisprech sind das wahnhafte Projektionen kranker Gehirne, die er beschuldigt durch, nochmal Anführungszeichen, Zitat, visuelle Ansteckung, die Reinheit der arischen Seele zu verderben.
Wach.
1938, also Rose Vallon ist seit 6 Jahren in diesem Museum, da wird der Direktor eingezogen zum Militärdienst. Und dadurch ändert sich auch schlagartig ihr Leben. Eine weitere wichtige Person in ihrem Leben, Jacques Jaujard, das ist der stellvertretende Direktor und später Direktor der französischen Nationalmuseen und er ist auch der Leiter des Louvre, der bittet sie, die Nachfolgerin des Museumsdirektors zu werden. Also Jacques Chaugard hat viel Achtung vor ihr, also er respektiert ihre Leistung und er ist auch im Weiteren ein wichtiger Verbündeter. Und wenn ich das richtig weiß, ist das auch der Moment, wo sie dann endlich Geld kriegt für ihre Arbeit. Ja, die politische Lage hat sich inzwischen erheblich verschlechtert. Im März 1938 hat sich Österreich an Hitler-Deutschland angeschlossen und die Gefahr eines Krieges hat sich verschärft. Der Bildungsminister von Frankreich hat daher veranlasst, für den Fall von Kampfhandlungen innerhalb Frankreichs einen Plan zur Evakuierung von Kunstwerken auszuarbeiten. Da hat man schon gefürchtet, dass es zum Krieg kommt und dass eben die Kunst in Sicherheit gebracht werden muss. Und Jacques Chaugard, also dieser stellvertretende Direktor der französischen Museen, der wird damit betraut. Es werden also Routen festgelegt und Listen von Verstecken erstellt. Und diese Verstecke, das sind zum Beispiel Schlösser, Abteien, Klöster, die groß genug sind, um große Mengen an Kunst aufzunehmen und die also auch in ausreichendem Abstand sich befinden zu Großstädten und strategischen Örtlichkeiten. Und auch Rose-Vallon ist nun dafür vorgesehen, bei dieser Evakuierung zu helfen. Kurzzeitig beruhigt sich die Lage aber noch mal ein wenig. Das heißt, das verlangsamt sich alles ein bisschen mit diesen Plänen. Aber am 1. September 1939 beginnt mit dem Überfall von Hitler-Deutschland auf Polen der Zweite Weltkrieg. Und am 3. September 1939 erklären auch Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Und da ja nun alles geplant war, begann Tage zuvor dieser Exodus aus den Pariser Museen. Denn Louvre, der wurde dann geschlossen und das Personal hatte schon Wochen zuvor damit begonnen, die Bestände gut zu verpacken. Der Inhalt dieser Kisten soll von außen natürlich nicht so genau erkennbar sein, aber man bringt dann immer so diskrete Hinweise an, also zum Beispiel gelbe, grüne oder rote Aufkleber, je nachdem, wie wertvoll das Kunstwerk ist. Zum Beispiel Leonardos Mona Lisa, die kriegt 3 rote Punkte.
Die ist besonders wertvoll.
Die ist besonders wertvoll. Am 28. August 1939 verlassen dann 8 Lastwagen den Innenhof des Louvre und fahren von Paris aus in Richtung Loire. Und der Museumsdirektor Chaugard, der führt diesen Konvoi persönlich an, um die Meisterwerke an ihren Zufluchtsort zu begleiten und es werden ihnen auch Wachleute mitgegeben, die auch die ganze Zeit bei diesen Kunstwerken bleiben. Neben den Schätzen aus dem Louvre werden auch Kunstwerke aus anderen Museen und aus dem Besitz von privaten Sammlern evakuiert. Insgesamt 15.000 Kisten mit Gemälden, Möbeln, Gobelins, Schmuck. Zum Beispiel auch der Wandteppich von Bayeux, hat man auch schon mal gehört.
Ja.
Der Isenheimer Altar. Und für besonders großformatige Stücke hat man dann so ganz große LKWs genommen, in denen sonst Bühnenbilder transportiert werden. Mhm. Und die Rose Vallon, die ist damit beschäftigt, ihr eigenes Museum, also das Jeu de Paume, zu evakuieren. 283 Werke sind das, unter anderem Gemälde von Modigliani, Van Dongen, Picasso und Chagall. Und es bleiben allerdings auch Bilder übrig. Die bringt sie dann in den Kellerräumen des Museums unter. Und sie begleitet auch ihren Konvoi persönlich in sein Versteck, denn weil die deutschen Truppen sehr rasch vorrücken, ist jetzt Eile angesagt. Sie erfährt dann auch in dem Gemäldeasyl sozusagen vom Einmarsch der deutschen Truppen in Paris. Das ist jetzt im Juni 1940. Und beschließt dann auch sofort dorthin zurückzukehren. Im Juli 1940 gibt es dann auch so eine historische Szene. Da besucht nämlich Hitler zum ersten und auch zum letzten Mal Paris. Er ist also ganz gerührt. Er wollte ja immer schon Paris sehen.
Oh.
Er fährt dann also da in so einem Militärwagen durch die leergefegten Straßen und ist ganz berührt von dem, was er sieht. Er kommt, wie gesagt, nicht nochmal zurück. anders als Hermann Göring, der ein fanatischer Kunstsammler ist. Und von Hermann Göring werden wir dann noch mehr hören im Lauf der Geschichte. Also um das, was jetzt alles kommt, noch besser zu verstehen, sollte man sich auch noch mal ins Gedächtnis rufen, dass Hitler sich einst vergeblich an der Wiener Kunstakademie beworben hat.
Ja.
Wo er dann mangels Talent abgelehnt worden ist und er wurde dann Postkartenmaler und Reklameschildmaler. Aber er, im Innersten sieht er sich als Künstler.
Großer Künstler.
Er ist, ja, großer Künstler. Ja, er ist also in seiner Eitelkeit gekränkt, er fühlt sich ungerecht behandelt und er hat eine große Bewunderung für klassische, vor allem realistische, heroische Kunst. Und die moderne Kunst, avantgardistische Kunstform, Expressionismus, Surrealismus, die lehnt er als entartet ab, genau wie die Werke jüdischer Künstler. Und Kunst ist eben für Hitler ein zentrales Element seiner politischen Propaganda. Das muss man halt verstehen, um auch diese Fokussierung der Nazis auf die Kunst noch besser zu begreifen. Er will also eine neue nationale Kunstlandschaft schaffen, die diese arischen Werke widerspiegeln soll. Und deswegen gründet Hitler dann eben auch die Reichskulturkammer, die kontrolliert, welche Kunst offiziell produziert, ausgestellt und verkauft werden darf. Und dieses eroberte Frankreich, das ist jetzt so eine Art Vorratskammer, aus der man sich bedient. Allerdings eigentlich sehr, sehr oft unter dem Deckmantel des Handels. Ja, also man tut immer so, als würde man handeln, obwohl man in Wirklichkeit beschlagnahmt. Die Werke aus dem Louvre, das hat mich sehr erstaunt, die bleiben zum allergrößten Teil aber in ihren Verstecken. Also die werden während des Krieges da nicht rausgeholt. Und da ist sozusagen, hat man ein bisschen Glück im Unglück, weil es gibt einen Dienst, die haben auch lauter solche Dienste, also Reichskulturkammer, Kunstschutz, später kommen noch weitere Dienste hinzu, die alle gegründet haben, die eigentlich ähnliche Aufgaben hatten und die sich dann zum Teil auch gegenseitig Konkurrenz gemacht haben. Und es gibt eben einen Dienst, der heißt Kunstschutz. Also so bezeichnen die Nazi-Perfide das, was sie tun, angeblich nämlich Kunst schützen. Und der Leiter wird ein gewisser Graf Wolf Metternich, der kein Mitglied der NSDAP ist. Und er ist Kunsthistoriker. Und er redet dann mit diesem Jacques Chaujard, der ihm also erklärt, nachdem die Nazis, wie gesagt, Paris besetzt haben, der ihm erklärt, ja, im Louvre ist nichts mehr, das haben wir alles evakuiert. Und der Graf Wolf Metternich sagt, okay, lass die Sachen da in diesem Verstecken, weil er hat selber ein Interesse dran, dass diese Kunst nicht zerstört wird. Und so bleibt das also alles im Versteck oder im Asyl. Aber es gibt von der Nazi-Führung eben auch den Auftrag, möglichst viele Kunstwerke nach Deutschland zu schaffen. Und die bekommt man vor allem aus großen jüdischen Sammlungen, deren Besitzer Frankreich bereits verlassen haben. Also zum Beispiel die Sammlung der Familie Rothschild. Am Ende sind, glaube ich, mindestens ein Drittel aller Privatsammlungen von den Nazis beschlagnahmt worden. Neben Hitler gibt es dann noch einen zweiten fanatischen Kunstsammler, den ich eben kurz erwähnt habe, nämlich Hermann Göring. Und den wird dann unsere Rose Vallon noch zur Genüge kennenlernen. Also das Jeu de Paume ist ja jetzt auch leergeräumt. Die Nazis sind in Paris und Jacques Chaujard gibt sich scheinbar kooperativ. Er war genau wie Rose allerdings später ein aktiver Teil des Widerstands, aber die haben nach außen hin, den Nazis gegenüber, haben die sich immer kooperativ gezeigt, weil sie auf die Weise am meisten bewirken konnten. Und Chaujard schlägt den Besatzern vor, jetzt in diesem leergeräumten Jeu de Paume so eine Art Inventarisierungsstelle einzurichten, weil das Museum einfach strategisch günstig liegt. Und die Nazis gehen darauf auch ein. Und ab 1940 werden dort die geplünderten Werke gesammelt, katalogisiert und begutachtet. Also die Nazis waren ja immer in allem sehr gründlich und auch diese Kunstwerke, jedes kriegt eine Karteikarte, das wird alles aufgeschrieben. Und ab und zu kommt dann Hermann Göring vorbei und begutachtet die gesammelten Stücke. Das Erstaunliche ist jetzt eben, dass Rose Vallon bleiben darf in diesem Museum. Auch dafür setzt sich auch Chaujard ein. Am Anfang haben wohl beide noch gehofft, dass sie vielleicht sogar beim Inventarisieren helfen darf, weil sie ist ja eigentlich vom Fach, merken dann aber schnell, vielleicht ist es sogar besser, wenn sie in der Deckung bleibt, und die Nazis wollen das auch gar nicht. Die wissen nur, da ist so eine verhuschte Frau, die da irgendwie ist und die sich um die Verwaltung kümmert. Das ist das, was sie dann tut. Also sie zum Beispiel die Heizung oder was auch immer. So ein Gebäude braucht ja auch Strom und Wasser und das alles. Um diese Dinge kümmert sie sich. Und es hält sich aber dann sehr, sehr im Hintergrund. Und sie lässt auch nicht durchblicken, dass sie Deutsch versteht. Mhm. Also wie gut sie wirklich Deutsch sprechen konnte, das wissen wir gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall hat sie genug verstanden. Und sie war so unauffällig im Hintergrund und blieb das auch in den folgenden Jahren, dass sie nach und nach, sie wurde dann immer mutiger, also ihre Spionagetätigkeit dort in die Tat umsetzen konnte.
Und so lange Listen kann man ja bestimmt auch gut abschreiben dann, oder? Hat sie dann so, also das ist jetzt, ich rate jetzt, ob sie sowas macht.
Ja, also sie schreibt auf, sie hat wohl so winzige Karteikarten, die sie irgendwie in der Handfläche verbergen kann, auf denen sie sich Notizen macht. Mhm. Sie spricht mit allen möglichen Leuten natürlich auch, also auch so mit Lieferwagenfahrer oder. Also sie fragt einfach, wo kommt das her oder wo geht das hin, wenn Lieferungen kommen und gehen. Oder sie hat wohl auch ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Sie schreibt das dann abends auf in ihrer Wohnung, wo sie dann sicher ist. Mhm. Ja, weil alles, sie kann sich nicht immer hinstellen und Notizen machen, aber sie merkt sich vieles. Dadurch, dass sie so vorgebildet war, kannte sie halt auch viele der Kunstwerke oder sie erkannte sie. Also sie wusste da, was sie vor sich hatte. Mhm. Und das war natürlich auch von unschätzbarem Wert.
Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie da vielleicht in irgendwie so braunen Klamotten oder so mit ganz vernünftigen Röcken und Schuhen rumläuft und überhaupt nicht auffällt. Kann man sich richtig gut in so einem Film vorstellen.
Ja, das ist ja auch dann verfilmt worden.
Ach.
Da sag ich dann noch was dazu, ja. Ja, also weil ich selber da meine Schwächen hatte, dachte ich, ich erzähle noch mal ganz kurz was über das besetzte Frankreich, wie das war. Weil also die französische Regierung hat auf die deutsche Besatzung mit einer doppelten Strategie reagiert. Sofort nach der Niederlage und dem Waffenstillstand, das war am 22. Juni 1940, wird Frankreich in eine besetzte Zone unter deutscher Militärverwaltung und in eine unbesetzte Zone mit Regierungssitz in Vichy geteilt. Und Paris ist eben in der besetzten Zone. Und die Regierung unter diesem, der heißt Marschall Pétain in Vichy, die kooperiert mit den deutschen Besatzern. Also es gab auch deutschfreundliche Maßnahmen, zum Beispiel die Auslieferung politischer Gegner und vor allem auch von Juden an die Wehrmacht und an die SS. Viele Entscheidungen wurden aber natürlich auch auf deutschen Druck getroffen, und französische Proteste etwa gegen die Annexion des Elsass oder und Lothringens oder gegen Repressionen fanden bei der Regierung, bei der französischen Regierung auch kein Gehör. Im besetzten Teil Frankreichs wurde die französische Verwaltung grundsätzlich auch beibehalten. Deswegen hat auch so jemand wie dieser Chaujard zum Beispiel seinen Posten behalten, wurde aber eben streng kontrolliert von den Deutschen. Ein Teil der französischen Politik und Bevölkerung hat diese kollaborative Strategie, ne, diese Kollaboration mit dem Feind, abgelehnt. Da ist der wichtigste Name sicherlich Charles de Gaulle. General Charles de Gaulle ging ins Exil nach London, hat dann zum Widerstand aufgerufen, und er wurde auch so das Symbol der freien französischen Kräfte, die mit den Alliierten zusammen weiterkämpften. Und im Land selbst bildeten sich Widerstandsgruppen, die ab 1941 dann zunehmend aktiver wurden und gegen die deutsche Besatzung und auch gegen das Vichy-Regime agierten. Und das ist eben so ein bisschen das Problem. Du weißt auch, bei französischen Mitbürgern nie so genau, auf welcher Seite die jetzt eigentlich stehen. Ne? Gehören die zum Widerstand oder kollaborieren die mit den Deutschen? Mhm. Das war nie so, da man musste schon sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und Jacques Chaujard, Rose Volland, die sind Teil des Widerstands. Aber Rose lässt ihre Tarnung niemals auffliegen. Ne? Sie hat es mit einem perfekt organisiert ist eigentlich falsch. Sie hat es mit einem überorganisierten Gegner zu tun. Und die größte Schwäche der Nazis ist es wahrscheinlich, dass es viel zu viele bürokratische Dienste gibt. Ne? Und viel zu viele Alpha-Männer, die sich gegenseitig Konkurrenz machen und die sich vor allem auch mal selbst bereichern wollen. Und die sogenannte entartete Kunst, die wird auch nicht unbedingt vernichtet, sondern sie wird bei willigen Kunsthändlern eingetauscht gegen Kunst, die die Nazis lieben. Also dann hast du zum Beispiel 4 Surrealisten und einen Expressionisten gegen einen Vermeer oder so. Also Hitler wollte unbedingt einen Vermeer haben, den hat er dann auch gehabt. Und der Göring war super neidisch, er wollte auch einen Vermeer haben. Er hat dann auch einen gekriegt und nach dem Krieg hat sich dann aber herausgestellt, dass das eine Fälschung war. Hm. Ja, und dann wurde noch eine Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg gegründet, ERR abgekürzt. Und das war eine nationalsozialistische Organisation, die nach einem fanatischen Nationalsozialisten benannt wurde, Alfred Rosenberg. Ich habe mich gewundert, der Name klingt so jüdisch.
Ja.
Habe ich auch extra nochmal nachgelesen. Also wenn er jüdische Vorfahren hatte, das wurde wohl auch vermutet, hat er die gut versteckt. Mhm. Also er war ein überzeugter Nazi. Und nach ihm ist eben diese ERR benannt. Und dieser Einsatzstab wurde gegründet, um Bücher und Archivmaterial aus jüdischem Besitz für ideologische nationalsozialistische Zwecke zu sichern. Und dieser ERR ist ab Juli 1940 in Frankreich mit dem Auftrag tätig, systematisch Kunst- und Kulturgüter zu rauben. Und das tun die sehr effektiv. Also die rauben Kunst und Kultur in den besetzten Gebieten, nicht nur Frankreich, sondern ganz Europas.
Aber sie haben es bestimmt nicht selbst rauben genannt, oder?
Nein. Beschlagnahmen.
Sichern.
Schützen. Ich weiß nicht, wie sie das genannt haben.
Ja.
Das war ja jüdisch, ne? Deswegen, alles was jüdisch war, durfte man sich einfach einverleiben aus Sicht der Nationalsozialisten.
Ja.
Ja. Und das Jeu de Paume, also dieses Museum, das war quasi die Einsatzstelle, die Einsatzzentrale des ERR in Frankreich. Und Rose Vallon mittendrin.
Mhm.
Also die Mitarbeiter vom ERR durchkämmen jetzt Wohnungen, Lager, Schlösser, Depots. Und werden dabei oft durch lokale Kollaborateure unterstützt, die ihnen also sagen, wo die was finden können und konfiszieren Gemälde, Skulpturen, Kunsthandwerk, historische Dokumente, Musikinstrumente, ganze Bibliotheken aus Museen, aus Privatsammlungen, aus jüdischem Besitz oder aus freimaurerischem Besitz oder politisch unerwünschtem Besitz. Und diese erbeuteten Werke werden dann eben zu unter anderem im Jeu de Paume inventarisiert und für NS-Zwecke ausgewählt. Und dann konnten Leute wie Hitler oder Göring sich da bedienen. Der Leiter des Jeu de Paume wird ein Mann, der heißt Bruno Lohse, auch so ein fanatischer Nazi. Der ist noch ziemlich jung, also er ist auch Kunsthistoriker, ist 29, ist so ein Kunsthändler. Und jetzt macht er eben mal den Nationalsozialisten Karriere.
Mhm.
Und er von Anfang an lebt er also einen großartigen Lebensstil. Also Bruno Lohse mag schöne Sachen, schöne Frauen und ist also da in diesem Paris, spielt er da den großen Zampano. Und er legt auch ein Depot an mit angeblich entarteter Kunst, also den Impressionisten, Expressionisten, Surrealisten, Picasso, Cézanne, Braque, Léger, Corot, Pissarro, Matisse, Chagall. Und Rose Vallon entdeckt dann irgendwann einen Raum, den sie dann den Märtyrersaal nennt. Und sie muss auch nicht lange rätseln, warum diese Kunstwerke aufgehoben werden, die ja eigentlich von den Nazis als verfemt angesehen werden und deswegen verbrannt werden müssten oder irgendwie zerstört werden müssten. Denn diese Bilder, die dienen dazu, zu handeln und dann eben klassische Werke dafür einzutauschen. Also die Reihenfolge für die Begünstigten dann dieser klassischen Gemälde, das ist, das an vorderster Stelle steht das geplante Führermuseum. Hitler wollte nämlich in Linz ein Museum gründen, wo er dann seine favorisierte Kunst ausstellt. Dann Hitler privat, er hatte natürlich auch eine private Kunstsammlung. Dann kam Göring, dann kam Alfred Rosenberg und ein anderer leitender Mitarbeiter des ERR, Kurt von Bär, dann Bruno Lohse. Und dann die ganzen anderen. Mhm. Also die haben sich da bedient. Mhm. Die Rose ist halt da, wo sie kann. Sie schaut zu, sie hört zu, sie macht ihre heimlichen Notizen. Und diese ERR-Mitarbeiter beachten sie auch gar nicht weiter. Also die reden relativ offen über diese Lieferungen des Tages, sagen, also dieser Wagen, der fährt zu dem und dem Kloster oder nach Österreich in das Aufbewahrungslager. Und das Notizbuch wird immer voller. Ihre geheime Kartei, die sie daheim in ihrer Wohnung hat, wird immer größer. Und ein anderer Spion hätte vielleicht sehr vage aufgeschrieben, was für Kunstwerke das sind, aber sie kann das immer ganz genau benennen, um was es da geht. Auch privat verändert sich was bei ihr. Also sie verliebt sich. Und gewinnt auch eine Gefährtin fürs Leben, nämlich Joyce Hare. Das ist eine Dolmetscherin bei der US-Botschaft, also das ist ihr Beruf. Und die Joyce zieht nach einigen Monaten bei ihr ein. Joyce ist die Tochter eines Deutschen und einer Engländerin. Die Eltern haben sich in England kennengelernt, sind dann nach Berlin gezogen, wo Joyce ein paar Jahre lebte, und dann nach Paris. Und ihre Eltern sind bereits wieder in England, als sie sich kennenlernen, und nur ihr Bruder besucht sie ab und zu. Also Rose ist jetzt nicht mehr allein und die beiden Frauen, die bleiben auch den Rest ihres Lebens zusammen, bis Joyce ungefähr 30 Jahre später stirbt.
Das ist aber interessant, dass sie praktisch halb Deutsche ist und Rose sich mit ihr zusammentut.
Ja, das stimmt, ja. Ja, also vielleicht hat sie auch schon die französische Staatsbürgerschaft, weil sie ist ja in Frankreich, seitdem sie 7 ist. Mhm. Ja, ich finde, was sich so ein bisschen durchzieht, ist, sagen wir mal, ihre stabilen Beziehungen. Also man hat so den Eindruck letztlich, dass sie aus einem stabilen Elternhaus kommt. Sie hat ja auch ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter lange noch gepflegt. Oder auch dieser Jojard, das scheint eine sehr partnerschaftliche Beziehungen gewesen zu sein. Also man hat so das Gefühl, sie hat zwar vielleicht nicht wahnsinnig viele Kontakte, von denen man so erfährt, aber die, die sie hat, die sind alle lang und stabil und fest. Mhm. Weil ich frage mich halt, was muss das für eine Persönlichkeit sein, die das alles so macht, ja. Also eine sehr hohe intrinsische Motivation, diese Kunstwerke zu retten. Und ja, sie muss so richtig mit beiden Beinen mitten im Leben gestanden haben, dass sie nicht vor Angst schreiend weggerannt ist. Das war sehr riskant, was sie gemacht hat. Sie ist mindestens 4-mal ist sie entlassen worden. Und dann ist sie nach 2 Wochen oder so ist sie wieder zurück und hat gesagt, ja, die Heizung ist kaputt. Muss sich doch einer kümmern. Also, weißt du, so in dieser Art. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass sie nicht auch mal verdächtigt worden wäre. Aber hätte jetzt ja auch mal einer bei ihr in der Wohnung auftauchen können und ihre Wohnung durchsuchen. Also das war alles hochriskant, aber sie hat das einfach gemacht. Ihr lag diese Kunst so am Herzen.
Ja, klingt so. Also sie weiß, was wichtig ist und deswegen macht sie es.
Sie weiß genau, was wichtig ist und sie weiß genau, was die Nazis da tun und wie groß die Gefahr ist, dass diese Schätze verschwinden oder zerstört werden.
Ja.
Und sie wird, wenn jetzt also die zum Beispiel Fotos gemacht werden von Gemälden für dieses Archiv, was die Nazis anlegen, dann klaut sie die Negative, lässt sie über Nacht entwickeln, zusammen, also mit einem Freund zusammen entwickelt sie die und bringt dann am nächsten Tag die Negative wieder zurück. Mhm. Und sie hat dann am Ende auch Fotos von den wichtigsten Protagonisten, sage ich mal, also von diesem Bruno Lohse zum Beispiel, damit man die auch wiederfinden kann, damit die nicht, ne, wenn der Krieg zu Ende ist, ne, damit man die Verantwortlichen wiederfinden kann. Mhm. Und dann natürlich einmal pro Woche trifft sie sich mit Jacques Chojard und erstattet sozusagen Bericht. Ja. Ja, das ist eine Arbeit, sie hätte hingerichtet werden können, sie hätte in ein Konzentrationslager gesteckt werden können, aber nein, sie wird nicht erwischt und sie hat auch diesen Mut, da dran zu bleiben. Ja, am 6. Juni 1944 landen dann an der Küste der Normandie die alliierten Soldaten und der Krieg tritt in eine neue Phase ein. Die Briten, Amerikaner und Kanadier machen sich daran, Frankreich zu befreien. Und die meisten der männlichen Mitarbeiter des Jeu de Paume werden an die Front beordert. Und im August 1944 findet dann also quasi in Paris ein Exodus statt. Nämlich die Deutschen machen sich auf den Weg zurück in ihr Drittes Reich. Und ein Zug mit mehreren Waggons, der nach Deutschland fahren soll, enthält die Beute der letzten deutschen Plünderung. Das sind 48 Wagen mit Möbeln, Wertgegenständen und Kunst, die aus den Häusern wohlhabender französischer Juden geraubt worden sind. Die meisten dieser Juden befinden sich jetzt entweder im Ausland oder in Konzentrationslagern oder sie sind bereits tot. Und es gibt noch 5 weitere Waggons, die kurz davor sind, an diesen Zug angeschlossen zu werden. Und da drin befinden sich nochmal 1200 sogenannte entartete Kunstwerke, die die Nazis keine Zeit mehr hatten zu verkaufen oder zu zerstören. Also Rose hat sich genau die Nummern der Waggons und die Liste der Ladungen notiert und sie informiert den Jaujard und der Jaujard wendet sich an seine Kontakte im Widerstand und dann daraufhin treten die Eisenbahner in Streik. Um zu verhindern, dass dieser Zug Frankreich verlässt. Mhm. Also jetzt wird der Widerstand so richtig aktiv. Die simulieren technische Probleme, die Lokomotive fährt nicht, Gleise sind unterbrochen, die Weichen funktionieren nicht und so weiter. Und die Verantwortlichen merken irgendwann, dass sie da hinters Licht geführt werden. Die können aber lange diese Verzögerung nicht verhindern. Und irgendwann fährt der Zug dann zwar los, bleibt aber nach ein paar Kilometern stehen, da er einfach zu voll und zu schwer ist. Ende 1944, ja, ist Frankreich von den Alliierten befreit, ist aber auch zum großen Teil zerstört oder ausgeraubt. Jetzt beginnt der Wiederaufbau und die Werke aus französischem Staatsbesitz, also auch das, was im Louvre war, kehren an ihren ursprünglichen Standort zurück. Und bei den privaten Sammlungen sieht es ein bisschen anders aus. Und da heißt es, dass bis August 1944 203 in Privatbesitz befindliche Sammlungen von den Nazis geplündert worden sind. Das sind nicht immer nur Bilder, das sind auch Kunstgegenstände oder Möbel oder Bücher. Es wird dann eine französische Kommission gegründet, die diese gestohlenen Kunstgüter in Deutschland und anderen Ländern ausfindig machen soll, um sie nach Hause zu holen. Es gibt auch einen Kunsthistoriker, der da als Leiter eingesetzt wird. Könnte man jetzt meinen, oh.
Das könnte Rose Vallon eigentlich machen.
Das könnte Rose Vallon machen. Die hat dieses Archiv, die kennt sich aus, perfekt. Nee, es wird ein Mann, aber sie wird Generalsekretärin. Mhm. Und bei ihr gehen jetzt also diese ganzen Anzeigen ein, und sie erstellt ein umfassendes Verzeichnis, also Anzeigen von Leuten, die Dinge als gestohlen melden. Das ist damit gemeint, ja. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur die Franzosen eine Kommission gründen, auch die Briten haben eine eigene Kommission und die Alliierten, die gründen ein Büro in Paris und die sollen alle Hand in Hand arbeiten. Aber Rose hat kein Vertrauen, dass das wirklich funktioniert. Also sie fürchtet diese Bürokratie, sie glaubt nicht an diese Institutionen. Sie behält ihre Unterlagen. Also alles, was sie gesammelt hat im Laufe der Zeit, das behält sie für sich. Sie rückt es einfach nicht raus. Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der heißt James Rorimer. Und der wird in dem Kinofilm, von dem wir eben schon mal ganz kurz gesprochen haben, von George Clooney gespielt.
Oh.
Stell ihn dir doch einfach vor wie George Clooney.
Mache ich, kein Problem.
Er ist Harvard-Absolvent, er ist Kurator der Mittelaltersammlung des New Yorker Metropolitan Museum, er ist Soldat. Und auch er stammt genau wie wie Rose aus einfachen Verhältnissen und hat sich dorthin emporgearbeitet aus purer Leidenschaft für Kunst und Kunstgeschichte. Und er wird der Leiter dieser sogenannten Monuments Man. Das ist ein Programm, das von Roosevelt gegründet wurde, und ausführlich heißt das eigentlich Monuments, Fine Arts and Archives Program. Und die Aufgabe ist es eben, Kunstgegenstände wieder zu beschaffen.
Der Film heißt dann auch so, oder? Weil der Name kommt mir bekannt vor.
Der Film heißt Monuments Man.
Aha.
Der ist von 2014. Da spielen hochkarätige Leute mit, zum Beispiel auch Matt Damon. Und die Figur der Rose Vallon, sie heißt anders im Film, wird dargestellt von Cate Blanchett.
Aha.
Ich habe den Film ungefähr zur Hälfte gesehen. Ich fand ihn, den gibt es tatsächlich auf Disney, glaube ich. Ich fand ihn nicht so gut. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es geht sehr um den Effekt. Und da wird es aber auch so dargestellt, dass die Figur, die Rose Vallon ist, diese Unterlagen erst nicht rausrücken will. Und im Grunde über diese Geschichte mit diesem Zug, ne, der da nicht losgefahren ist, kommen die beiden sich dann tatsächlich näher, also James Rorimer und Rose Vallon, weil ein Teil wird wiederentdeckt und Rose weiß ganz genau, was in welchem Waggon sich befindet, ja, wodurch also auch dieser Leiter der Monuments Man merkt, wie gut sie sich auskennt. Und dann gehen sie wohl gemeinsam auf die Suche nach 5 Waggons, die irgendwie verschollen sind, und finden die dann aber auch wieder.
Mhm.
Ja, also und alleine diese Suche nach diesem Zug in diesem Nachkriegs-Paris, oder es ist ja eigentlich noch im Krieg, also der Krieg ist ja eigentlich erst 45 zu Ende, da kommen die beiden sich sozusagen näher.
Wenn du sagst, sie wollte ihre Unterlagen nicht rausrücken, wussten denn Menschen davon, dass sie die hatte?
Anscheinend schon, ja.
Mhm.
Also auf jeden Fall, also erstmal musste sie ja klar machen, dass sie keine Kollaborateurin war. Also das konnte man ihr ja auch leicht unterstellen, weil sie ja die ganze Zeit in diesem Museum war. Und sagte, nee, also das nicht. Aber sie hat dann schon durchblicken lassen, dass sie über Wissen verfügt.
Mhm.
Aber sie wollte das also weder dieser französischen Organisation noch den Alliierten noch den Briten, sie wollte das niemandem geben. Aber erst sie hat dann verstanden, dass dieser James Rorimer über relativ viel Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten verfügt als sie alleine. Und ihm hat sie dann ihre Unterlagen übergeben.
Mhm.
Weihnachten soll das dann gewesen sein, 1944.
Mhm. Mhm.
Hat er das dann bekommen. Und da stand dann eben drin, wo große Lager waren in Deutschland. Also zum Beispiel im Schloss Neuschwanstein, aber auch in irgendwelchen Minen oder so Salzgruben oder so, hatten die Nationalsozialisten Lager mit Kunst eingerichtet.
Mhm.
Also so Kunstdepots im Grunde. Ja, also Rorimer geht dann nach Deutschland, während der Krieg noch andauert, und beginnt mit seiner Suche. Und die Rose, die geht zur französischen Armee. Sie wird eine Offizierin der schönen Künste, Officier Beaux-Arts, und bekommt den Rang eines Hauptmanns. Also sie will das auch. Also sie will persönlich jetzt nach Deutschland, um diese Kunst wieder zu beschaffen. Und weil es keine weiblichen Uniformen gibt, also Uniformen für Frauen, schneidert sie sich den Rock selbst, heißt es dann noch. Ja, also jetzt sind wir im Jahr 45, da muss man ein bisschen springen. Der Krieg ist dann vorbei. Deutschland liegt zum großen Teil in Schutt und Asche. Die Menschen sind auf der Flucht, die haben ihre Heimat verloren, ganze Familien werden vermisst. Und Rose ist dort und erlebt natürlich das enorme Leid der Menschen. Und das lässt sie auch nicht kalt, aber sie verfolgt ihre Mission, nämlich Kunst aufzuspüren. In ihrer neuen Rolle hat sie jetzt auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Sie hält sich auch nicht mehr so sehr im Hintergrund, sondern sie hilft aktiv dabei, die Dinge wieder zu beschaffen. Man findet dann zum Beispiel das Altarbild von Gent. Das ist in einem im Salzberg in Altaussee, oder Michelangelos Madonnenskulptur aus Brügge. nicht nur französische Kunstwerke hatten den Weg über Paris gemacht, sondern auch Kunstwerke aus anderen Ländern. Man findet Werke von Tizian, Botticelli, El Greco, Raphael. Und Göring hatte seine Kunst, der hatte eine Kunstsammlung in seinem Karin-Hall, hat er das genannt, bei Berlin, hat er so ein Anwesen gehabt, das war quasi wie ein Museum eingerichtet. Und das hat er aber evakuiert und hat alles in einem geheimen Bunker untergebracht. Und dieser Bunker wurde auch wieder entdeckt. Und eben alleine Neuschwanstein 20.000 Kunstwerke. Und dann der nächste Schritt ist halt natürlich, dass diese Sachen an ihre Besitzer zurückgegeben werden können. Und das ist eben eine sehr schwierige Aufgabe.
Ja, viele von denen gibt es ja auch gar nicht mehr.
Gibt es nicht mehr, aber auch, ne, oder es war dann eben wohl auch so, dass auch Museen dann wo dann die Dinge vielleicht erstmal hingebracht wurden, auch nicht so ein großes Interesse hatten, die Kunstwerke wieder an die Sammler zurückzugeben. Also das eine oder andere Museum hat es dann auch behalten. Mhm. Bis Ende 1951 sind es ungefähr 350 Männer und Frauen, die da als Offiziere in diesem Programm für Denkmäler, bildende Künste und Archive tätig sind. Und dann kehren die alle nach Hause zurück und machen auf irgendeine Art Karriere in der Kunstwelt. Die Rose, die musste sich ja auch 6 Jahre lang von ihrer Lebensgefährtin trennen. Joyce ist in Paris geblieben. Aber die Beziehung besteht weiter. Sie kehrt 1951 zurück nach Frankreich und nimmt dort eine Stelle als Konservatorin der französischen Nationalmuseen an. Und 1953 bekommt sie dann eine neue Rolle von ihrem Chef Jacques Jaujard, der ist immer noch ihr Chef, und zwar die Leitung des Werks für den Schutz von Kunstwerken im Louvre. Also so nennt sich das, diese neue Position. Und das erlaubt es ihr eben, sich weiter um die Wiederbeschaffung von Kunstwerken zu kümmern. 1964 wird die Geschichte rund um diesen Zug, der Paris verlassen sollte, aber Paris nicht verlassen hat, verfilmt. Zum ersten Mal taucht also auch Rose Vallon indirekt in einem Film auf, der heißt The Train, mit Burt Lancaster, Jeanne Moreau und Michel Simon. Es geht allerdings in dem Film mehr um den Mut dieser Eisenbahner und jetzt nicht so sehr um die Rolle, die Rose dabei gespielt hat. Und es ist halt eher ein Actionfilm. Und die Rose fühlt sich da auch ziemlich fehl am Platz. Also sie wird zu den Dreharbeiten eingeladen, fühlt sich aber nicht wirklich wohl. Mhm. Ja, aber das ist eigentlich schon die Zeit, oder danach beginnt das auf jeden Fall, dass das öffentliche Interesse an ihrer Tätigkeit stark nachlässt. Also das Problem der konfiszierten Kunstgüter wird nach und nach aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt.
Also sie ist dann direkt nach dem Krieg schon so ein bisschen gefeiert worden?
Ja, also sie hat ja auch alle möglichen Auszeichnungen bekommen. Sie wurde anerkannt, aber dass sie das nach 15 Jahren immer noch gemacht hat, das dann irgendwann nicht mehr. Also sie wird 65 offiziell vom Direktor gebeten, also der Musée de France, das ist jetzt nicht mehr Jaujard, ihre Aktivitäten einzustellen. So, wir müssen nicht nur an die Menschen denken, die diese Dramen in der Vergangenheit erlitten haben, sondern auch an alle diejenigen, die jetzt leben und die noch nach ihnen kommen werden. Also sie wird gebeten, sich nur noch um wirklich wichtige Werke zu kümmern. Also man wollte irgendwie voran machen und nicht mehr in der Vergangenheit kramen.
Ja, reicht ja so. Jetzt auch mal so, ja.
Und eigentlich ist dieses ganze Thema der Raubkunst erst so in den 90er Jahren wieder so aufgekommen. Also in den 70er, 80er, da war das einfach überhaupt kein Thema. Das fing erst so in den 90ern wieder an. Also nicht nur im Hinblick auf den Krieg, sondern auch im Hinblick auf Kolonialismus.
Ja.
Was man den Menschen und Völkern antut, wenn man ihnen ihre Kunst nimmt. Ja, und das gab eben eine Zeit, da war das nicht so im Bewusstsein der Menschen. Also da hatte man andere Themen. Ein großer Teil der von Göring gestohlenen Objekte ist übrigens nicht zurückgegeben worden, sondern befindet sich heute in Museen in München oder ist damals weiterverkauft worden. als zweitrangig eingestufte Werke sind dann versteigert worden und die Dossiers werden einfach eins nach dem anderen geschlossen. Mhm. Und als Rose mit 70 Jahren offiziell in Rente geht, hört sie trotzdem nicht auf, sondern sie ermittelt weiter privat. Mhm. Also sie hat das bis zu ihrem Tod nicht losgelassen. Sie hat übrigens auch das Deutsche Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse bekommen. Das war dann 1972. Und das hat sie wohl sehr gerührt, weil sie gemerkt hat, dass man in Deutschland verstanden hat, dass es ihr auch um die Rückgabe deutscher Kunst ging und nicht nur jetzt Kunst in französischem Besitz. Mhm. Schön finde ich auch, dass ihre Lebensgefährtin Joyce im Alter noch ein Studium der Altertumskunde beginnt. Mhm. Also da merkt man auch, wie ähnlich sich diese beiden Frauen waren, finde ich. Also dieser Wissensdurst, der Drang zu lernen bis ins Alter. Sie wird dann leider sehr krank, hat einen Hirntumor, bekommt aber auf dem Sterbebett noch ihren Doktortitel verliehen. Mhm. Also ihr Doktorvater kommt noch und dann, ja, dass sie als promovierte Frau stirbt. Sie kurz nach ihrem 60. Geburtstag, ist also leider früh verstorben. Und Rose lässt den Leichnam ihrer Partnerin in ihr Heimatdorf bringen und dort wird Joyce im Familiengrab beigesetzt. Sie arbeitet weiter und stirbt in einem Pflegeheim am 18. September 1980. Ihre Beisetzung ist nur ganz klein, also da nehmen nur wenige verbliebene Familienangehörigen teil, ein paar Einheimische, kein einziger Vertreter des Staates, obwohl sie eine Offizierin der Ehrenlegion war, der schönen Künste und der Literatur. Und eben diese ganzen Medaillen, Widerstandsmedaille, amerikanische Medal of Freedom, das Deutsche Bundesverdienstkreuz. Immerhin findet dann am 16. Oktober noch eine offizielle Trauerfeier statt. Und jetzt noch ein Zitat von einer Kuratorin, die an der Evakuierung der Werke aus dem Louvre teilgenommen hat und die sich so an sie erinnert. Diese Frau, die so oft und so beharrlich ihr Leben riskiert hatte, die dem Berufsstand der Konservatoren Ehre gemacht und die Kunstgüter einer großen Anzahl von Sammlern gerettet hatte, wurde von vielen mit Gleichgültigkeit, wenn nicht gar Feindseligkeit behandelt. In diesem Milieu, in dem die Eleganz des Geschmacks und der Formen mehr zählt als das Herz am rechten Fleck, weiß man Verdienste nicht anzuerkennen und wahre Größe wird als störend empfunden. Die Geschichte von Rose Vallon ist ein trauriges Beispiel dafür. Hm. Ja, das war also relativ kurz nach ihrem Tod. Aber heute ist Rose Vallon sozusagen wiederentdeckt. Und ihr essentieller Beitrag zur Aufdeckung, Dokumentation und Rückführung von Nazi-Raubkunst wird gewürdigt, nachdem das also lange Zeit in Vergessenheit war. Mhm. Und auch bis heute greift die Provenienzforschung auf ihre Listen und Aufzeichnungen zurück, um Herkunft und Verbleib von Kunstwerken zu rekonstruieren und Restitutionsverfahren weiter voranzutreiben. Mhm. Es gibt auch ein Rose Vallon Institut oder Institut, und das Ausstellungen, Tagungen und künstlerische Projekte organisiert. Und auch dort werden ihre Leistungen und Methoden diskutiert und gewürdigt. Mhm. Ja, also sie ist wiederentdeckt auf jeden Fall in Frankreich, sowieso international auch. Ich habe auch jetzt bei meiner Recherche festgestellt, dass es ein paar englischsprachige Podcasts gibt. Und mittlerweile eben auch in Deutschland.
Schön, sehr schön.
Das war die Geschichte der Rose Vallon.
Ja, tolle Geschichte. Also wirklich eine Frau. Wie war das mit wahrer Größe? Gefällt mir sehr gut.
Ja, schön, wenn ihr jetzt noch dabei seid.
Wir hören dir immer bis zum Ende zu, Susanne.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, dann...
vielen, vielen Dank.
Habt eine gute Zeit, alle miteinander.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.